Ich glaube, ich weiß, was sie gleich fühlen werden. Ich weiß zumindest, welche Emotionen Sie in diesem kleinen Stück Musik identifizieren können. Ein Gefühl von Melancholie, ein bisschen Traurigkeit, eine gewisse Zärtlichkeit, auch wenn vielleicht Beethoven nicht so gut nach Wien passt. Aber die Mondscheinsonate ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man mit einem Akkord ein Gefühl erzeugen kann und das bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt gleichermaßen. Der neapolitanische Sechstakkord erzeugt bei Ihnen ein Gefühl von Melancholie, vielleicht sogar einer leichten Schwere. Das ist der Septakkord in Dur. Der wird bei vielen von Ihnen das Gefühl hervorrufen, das ist noch nicht zu Ende, das ist noch nicht fertig. Und das Gefühl führt zu einem Gefühl von einer leichten Verzweiflung. Und nicht ohne Grund wird dieser Akkord häufig in Liebesliedern benutzt, die mit einer Verzweiflung beginnen, wie zum Beispiel hier. Ich habe Sie aber ein bisschen von diesem Schmerz, von diesem Zweifel befreit, weil nach diesem Akkord kommt hier die Tonika und alles löst sich auf und Sie haben das Gefühl, es ist alles wieder gut. Sie spüren hier vielleicht so ein bisschen Schwebendes. Sie schweben, floating, fließen. Das liegt daran, dass Stevie Wonder hier die Ganztonleiter verwendet. Prozent der Menschen auf der ganzen Welt empfinden, wenn sie das hören, ein Gefühl von Schweben. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist keine Musik. Das ist ein Sound, den Sie auch alle kennen, mit dem Sie aber extrem unterschiedliche Assoziationen verbinden. So einen Sound in einer persuasiven Situation einzuführen oder zu benutzen, wo ich möchte, dass jemand etwas Bestimmtes spürt, ist sehr schwierig. Denn Sie könnten an eine Hochzeit denken, die mal wunderschön war, und an die Taufe Ihrer Kinder. Sie könnten aber auch an eine Trauerfeier denken. Solche Impulse, die kulturell extrem prägende Sounds geben, sind sehr schwer vorherzusagen, im Gegensatz zu so einem Sound. Jetzt stellen Sie sich vor, ich hätte diese beiden Sounds zusammen abgespielt. Das ist mir gerade aus Versehen passiert. Dann sehen Sie Darth Vader mit Luke Skywalker in einer Kirche kämpfen. Und dieses Bild entsteht sofort bei Ihnen im Kopf.
In den 80ern waren wir auch schon Profis. Heute sind wir zusammen mit über 200 Jahren Erfahrung für dich da. Für deine Gesundheit, für deine Sicherheit, für deine Ziele. Vom Handwerk gemacht, mit Liebe zum Detail. Egal, was du vorhast, unsere innovativen Lösungen passen zu dir.
Wenn Sie sich diese Person vorstellen, die dort gerade zu Ihnen gesprochen hat, kann ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass Sie mir glauben, dass das eine weibliche Stimme war. Sie werden auch ungefähr das Stimmalter erkennen. Sie werden aber auch erkennen, dass diese Person einen gewissen Wert auf Perfektionismus legt, dass sie aufgeregt, positiv aufgeregt und energetisch ist. dass sie perfektionistisch ist, aber bodenständig, und trotzdem werden sie auch erkennen, dass sie eher in einem urbanen Umfeld wohnt. Woher weiß ich das alles? Es gibt ein paar Begriffe, mit denen wir akustische Muster, sei es in Musik, sei es in Sound, sei es aber auch in Stimme, ganz intuitiv emotional bewerten können. Wir können sagen, ob etwas zart klingt, wir können sagen, ob etwas dramatisch ist, wir können sagen, ob etwas sehnsüchtig ist, wir können sagen, ob etwas sehr stark ist, melancholisch, sonnig, munter. Und wir können sagen, ob etwas eher bodenständig oder fantasievoll ist. Oder wir können sagen, ob etwas nahbar oder weit entfernt ist. Und witzigerweise, insbesondere bei Stimme, müssen wir das gar nicht allzu großartig lernen. Wir spüren das. Und zwar in einem sehr jungen Alter schon. Und es gibt eben auch Musiken, wie gerade gezeigt, wenn ich Ihnen diese gleichen Akkorde und Harmonien in China vorspielen würde oder sonst irgendwo auf der Welt, würden immer noch sehr viele Leute bestimmte Emotionen intuitiv in diesen akustischen Mustern, dieser Kombination aus Rhythmus, Klangbild, Instrumentierung, Melodieführung, Arrangement und Harmonieführung erkennen können. Und das sind genau die Begriffe, die Sie hier wahrscheinlich nicht allzu gut lesen können, aber es sind die gleichen Begriffe, die ich gerade genannt habe, die wir in ein Klassifikationssystem eingeführt haben. Und wir haben Menschen, nämlich 60.000 Menschen auf der ganzen Welt, von denen wir wissen, wie alt sie sind, was sie verdienen, welchen Bildungsstand sie haben, wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben, etc. Wir haben diese 60.000 Leute gebeten, 2.000 akustische Muster intuitiv zu bewerten mit diesen Begrifflichkeiten. Wir haben sie gefragt, stellen Sie sich vor, das, was Sie gerade hören, ist eine Person. Auch bei einer Musik. Stellen Sie sich vor, diese Musik ist ein Freund. Und wir wissen alle, dass Musik tatsächlich manchmal zum Freund, zum Begleiter werden kann. Stellen Sie sich vor, das wäre eine Person. Welche Emotion, welchen Lebensstil könnten Sie in dieser Person identifizieren? Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, bei Musik, gerade in dem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, Marketing, Werbung, Menschen davon zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen, sich eine Sendung anzuhören. Es geht gar nicht so sehr darum, Menschen ein Gefühl zu vermitteln, das sie dann selber fühlen. Es geht darum, dass wir in unserer Arbeit versuchen, Emotionen klar identifizierbar zu machen, damit ich das Gefühl, was ich mit einer bestimmten Marke habe, als Person identifizieren kann und mich dann selbst mit dieser Person identifizieren kann, ihr zu ihr Vertrauen aufbaue. Denn wenn wir uns Freundschaften anschauen, die gut funktionieren, dann kann man sich auf einen guten Freund auch immer verlassen. Und dann hat er auch immer einen Persönlichkeitskern, der sehr ähnlich ist. Und so funktionieren Marken auch. Und wir können über die auditive Seite sehr, sehr eindeutig und klar bestimmen, was eine Person an Emotionen identifizieren wird, wenn sie auf die Kommunikation dieser Marke trifft. Denn wir haben mit diesen Daten, die wir gesammelt haben, einen Algorithmus gefüttert, und der hat auf der einen Seite als Trainingsmaterial diese 2000 akustischen Muster analysiert. Was passiert da? Was ist das für ein Stimmbild? Ja, was ist das für ein Klangbild, was ist das für eine Harmonie, was für eine Art von Rhythmus, welches Tempo hat das Stück, welches gefühlte Tempo hat das Stück, welche Harmonien werden verwendet, Melodien, Instrumentierung etc. Und auf der anderen Seite, wie finden Menschen das eigentlich? Was können die da drin sehen, spüren, hören? Und tatsächlich ist es diesem Algorithmus gelungen, einerseits Markenprofile, wo wir sagen, okay, wir wollen, dass eine Marke besonders zärtlich, friedlich, aber auch recht sonnig und munter, ein bisschen urban, sehr nahbar und perfektionistisch klingt, was würde das denn musikalisch bedeuten? Welche Sounds müssen wir verwenden, damit das jemand genau diese spezielle Emotion identifizieren kann? Und welche akustischen Elemente müssen wir dann in der Kommunikation benutzen, damit die Menschen das spüren? Und das kann dieser Algorithmus errechnen und er kann umgekehrt vorhandenes Material, also eine Stimme, die Sie in der Werbung benutzen, profilieren und sagen, Menschen werden wahrscheinlich das als Persönlichkeit identifizieren, wenn sie diese Stimme hören. Und was wir beobachten, ist häufig, dass Marken ein nicht so eindeutiges akustisches Profil haben, also nicht dieser verlässliche Freund sind, der sie eigentlich sein sollte. Marken klingen entweder sehr ähnlich untereinander, also meistens sehr munter, sehr sonnig, überhaupt nicht melancholisch, wenn es gut läuft, mal ein klein bisschen sehnsüchtig, natürlich immer super innovativ und extrem nahbar. Und jetzt stellen Sie sich vor, alle Ihre Freunde wären gleich und hätten genau den gleichen Charakter und die wären immer nur happy. Und die werden nie auch mal ein bisschen sehnsüchtig oder ein bisschen zärtlich. Und der Grund dafür, dass Marken oft zu dieser klaren Richtung tendieren, ist, dass Markenpersönlichkeiten, wenn es um Musik geht, denn es ist extrem schwierig, in der Kommunikation mit Agenturen und Kunden über Musik zu sprechen, weil ja jeder auch Musik liebt und jeder seinen Musikgeschmack hat, nimmt man ein sehr einfaches Modell für das Briefing von akustischen Elementen. Und das ist im Grunde genommen, dass alle Marken sich in diesem sogenannten Valence-Arousal-Modell, also ein ganz einfaches Emotionsmodell, wo man sagt, dass etwas ist aktiv oder passiv oder etwas ist traurig oder fröhlich oder negativ oder positiv, dass sich natürlich alle Marken, mit denen ihre Marken konkurrieren, in diesem Feld bewegen. Positive, uplifting, engaging. Das haben Sie wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gebrieft und auch nicht zum ersten Mal gehört. Das ist also ein Grund dafür, warum Marken häufig nicht so auf der Tonspur identifizierbar werden und nicht zum guten Freund werden. Sie haben kein Profil, was sich von anderen Marken deutlich unterscheidet, auf der Tonspur. Der zweite Grund ist der. Sie können sich ungefähr vorstellen, was diese Kampagne Mercedes gekostet hat, mit einem absoluten Superstar zu kooperieren, einen Song zu schreiben und in seinem Video mit Millionen, ich glaube fast mittlerweile Milliarden Klicks, fährt er mit einem Mercedes durch L.A. Und das ist ein ziemlich klares musikalisches Profil. Man weiß über diesen Künstler super viel. Was ist die Zielgruppe? Wer hört das genau? Das kann man über Spotify-Daten und andere Algorithmen natürlich sehr gut rausfinden. Und da könnte Mercedes zum Beispiel sagen, super, so klingt jetzt unser YouTube-Channel auch. In diesem Feld bewegen wir uns, in diesem klanglichen Feld. Immer eine ähnliche Emotion, einen ähnlichen Lifestyle. Was wir aber tatsächlich sehen, ist das, ein extrem fragmentiertes Bild. Wenn ich Ihnen 20 Mercedes-Kampagnen selbst innerhalb einer A-Klasse oder C-Klasse oder innerhalb einer Zielgruppenstruktur zeige, die sind alle unterschiedlich. Das ist das zweite Problem. Bei Marken, die eigentlich ein ziemlich klares Profil in sich erkennen und dafür Millionen Media ausgeben, und Kooperationen machen und ganz tolles Branded Entertainment, dass sie diese Emotion aber nicht halten. Denn stellen Sie sich vor, Sie sehen dieses Video und denken sich, wow, The Weeknd fährt in diesem geilen Mercedes durch L.A., das Gefühl will ich auch haben. Und dann rufen Sie bei Ihrem Mercedes-Händler an und wollen eine Probefahrt vereinbaren und sie landen dann in der Warteschleife. Dann sehen sie und hören sie nicht The Weeknd, sondern das ist das, was sie dann hören. Positive, uplifting, engaging. Und in dem Moment fällt die ganze Emotion zusammen. Und ich fahre allerhöchstens nur noch mit einem Opel durch Braunschweig. Warum ist das eigentlich so wichtig? Richard David Precht hat das gerade angesprochen. Wir treffen Entscheidungen, leider auch politische, aber natürlich auch Kaufentscheidungen, emotional. Das Gehirn verbraucht beim Denken einfach zu viele Kalorien. Der berühmte Satz von Daniel Kahnemann, das menschliche Gehirn verhält sich zum Denken wie die Katze zum Schwimmen. Wir können es tun, wenn es unbedingt sein muss, aber eigentlich lassen wir es lieber sein. Es ist zu anstrengend, wir kennen das alle. Und so werden auch Kaufentscheidungen emotional getroffen. Das wissen wir natürlich alle schon lange und früher war das ganz einfach. Es gab halt den Drang, einen bestimmten Lebensstil zu verkörpern, eine bestimmte Information zu transportieren und ein bisschen Emotion. Und das hat man dann in TV und Radio und ein paar anderen Medien ausgespielt und dann ging das schon gut. Und heute sind die Ansprüche, die Erwartungen, die Menschen an Marken haben, ganz andere. Die wollen, die Konsumentinnen sind nämlich nicht nur Konsumentinnen und Empfänger von Werbebotschaften, die sind auch User. Die wollen auch unterhalten werden und das auf allen möglichen Plattformen. Und es ist ein unglaublich komplexes System, dem Marken da gerade gegenüberstehen in ihrer Kommunikation. Und die meisten Marken, wie gesagt, verorten sich dann auch noch im selben System. Es sind Smart Assistants, Podcasts dazu gekommen, von den ganzen Social Media Plattformen gar nicht zu reden. Also sehr viel mehr audiovisueller Content und sogar auch mehr rein akustischer Content. Und auf der Tonspur sind Marken dafür überhaupt nicht vorbereitet. Sie kümmern sich um Design, sogar um Verhalten, um Sprache, viel zu wenig um Ton als akustisches, strategisches Asset, um Menschen zum Freunden zu machen. Und dazu gehört dann eben auch vielleicht noch kurz auch visuell dargestellt, wenn dieser Teil Sound fehlt, werden Marken quasi akustisch durchsichtig. Sie werden überhaupt gar nicht als ein und dieselbe Entität wahrgenommen. Und das ist natürlich bei einem Zuwachs an Konsum von reinem Audio-Content enorm fatal für den Erfolg einer Marke. Und deshalb brauchen Marken diesen Leuchtturm zu bilden, in dieser super lauten Welt, wo sie nicht nur gegen andere Marken, sondern auch gegen Netflix und gegen YouTube und was weiß ich was konkurrieren, brauchen sie akustische Assets, die sie identifizierbar machen und die zu ihrer Persönlichkeit passen. Wir haben im letzten Jahr den sogenannten Sonic Readiness Index erstellt und haben uns Marken in Deutschland, also deutschsprachige Marken angeschaut, wie gut sind die eigentlich für die Tonspur vorbereitet. Und es gab ein paar Marken, die haben das richtig gut gemacht, die haben dann ein Soundlogo gemacht und vielleicht hier und da auch mal eine Brandmusik und haben vielleicht mal eine Stimme, die mal wiederkehrt. Aber selbst beim Gewinner dieses Indexes gab es nur 60 von möglichen 100 Punkten, also auch da noch enormes Potenzial dazu, Konsumenten zu Fans zu Freunden, zu emotionalen Begleitern zu machen. Ich will Ihnen mal vielleicht ein kurzes Beispiel nennen, wie ich glaube, uns das mal ganz gut gelungen ist. Eine Marke, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ein großes Leitmedium in Deutschland seit der Nachkriegszeit, gegründet 1948, wie uns das vielleicht ganz gut gelungen ist, eine akustische Geschichte dieser Marke zu erzählen, die spürbar ist, die immer gleich bleibt, die irgendwie auch etwas auslöst, was man mit der Identität dieser Marke verbindet und die durchgängig Assets nutzt, die einem akustischen Kern folgen und immer was Ähnliches haben. Bei aller Verschiedenheit des Contents, der mittlerweile ja von so einem klassischen Printmedium auch tatsächlich produziert wird. Podcast, YouTube-Channel. Man kann sich die FAZ auf Alexa, von Alexa vorlesen lassen. Das war der Ausgangspunkt. Freiheit beginnt im Kopf. Das war schon immer der Claim und ja, auch der Sinn dieser Marke. Und das klang früher so. Das war das Jingle der FAZ, als wir mit unserer Arbeit begonnen haben. Sehr News, aus dem News-Kontext, das könnte auch so ein Intro von einer News-Sendung sein auf ProSieben oder so. Sehr männlich, orchestral, erhaben. Und wir haben uns gedacht, was bedeutet denn Freiheit beginnt im Kopf musikalisch? Was könnten wir für eine Geschichte erzählen, die Menschen direkt oder indirekt verstehen, was wir damit meinen? Und es gab, jetzt kommen wir mal nicht zu Daten, sondern zu einer kreativen Idee, die aus der Kultur, aus der Popkultur kommt. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts eine musikalische Bewegung, die nannte sich und nennt sich auch heute noch die neue Musik. Da haben plötzlich Komponisten, Künstler angefangen, Genres miteinander zu vermischen aus der ganzen Welt. Da wurden Taktverschiebungen vorgenommen, Rhythmen sind plötzlich auf ganz komische, ungewohnte Art und Weise gegeneinander gelaufen. Es wurde mit Dissonanzen gearbeitet, teilweise mit atonaler Musik. Und diese Entwicklung ist unterbrochen worden durch die Nazizeit. Da galt das als entartet, so wie viele künstlerische Dinge in dieser Zeit. Es gab Marschmusik und es gab romantische Operette. Und 1948 begann die neue Musik wieder eine Blüte. Zur Zeit der Gründung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Künstler aus der ganzen Welt trafen sich in Deutschland, in Frankfurt und in Darmstadt und haben dort an Musikprojekten rumgeschraubt, an irren Dingen, die wir heute nicht mehr als irre empfinden würden. Aber um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wo so die Entwicklung mit der sogenannten neuen Musik hingegangen ist. Das ist nicht Stockhausen und für Ihr Ohr ist das auch gar nicht mehr schlimm, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie in den Top 10 der Airplay-Charts der österreichischen Radios. Es ist schon was Spezielles. Und Freiheit beginnt im Kopf bedeutet für die FAZ das Ertragen von verschiedenen Meinungen, den Meinungspluralismus auszuhalten, in jede Ecke der Meinung, die es in einer Gesellschaft gibt, reinzugehen. Und das hat man in der musikalischen Bewegung genauso machen wollen. Man wollte in die auch, sagen wir mal, etwas entlegenen Ecken der musikalischen Geschichte, der musikalischen Kultur gehen und Dinge miteinander verbinden, die eigentlich nicht zusammengehören oder den Rhythmus neu erfinden. Klassische, neoklassische Elemente mit Synthesizern mischen. Wie gesagt, Rhythmen gegeneinander laufen, Melodien gegeneinander laufen, ineinander laufen. Und wir fanden, das war eine ganz gute Idee, um diese Geschichte einer Marke zu erzählen, die von Pluralismus spricht, von Freiheit spricht. Und dann gibt es natürlich eine riesige Fülle von Möglichkeiten, wie man Rhythmen gegeneinander laufen kann, wie man Instrumente miteinander mischen kann, Genres miteinander mischen kann. Und hier kommen wieder die Daten ins Spiel. Wir haben mit der FAZ zusammen ein akustisches Profil mit Hilfe unseres Klassifikationssystems erstellt. Wir haben verschiedene Gruppen befragt in der FAZ, die Herausgeber, die Redaktion, die Podcast-Redaktion, und haben sie gefragt, wie würdet ihr euch wünschen, dass die FAZ innerhalb dieser Gefühle, innerhalb dieses Lifestyles von euren Kundinnen und Kunden, von euren Leserinnen und Lesern in Zukunft wahrgenommen werden soll? Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie gerade bei einer Marke, die sich sehr bewusst darüber ist, wie sie wirken soll, die vielleicht gerade ein Corporate Design implementiert hat, in dem man sehr viel strategische Arbeit gemacht hat, genau in diese Richtung. Wie soll die Marke eigentlich sein? Was für ein Purpose, was für eine Persönlichkeit hat diese Marke? Welche Emotionen wollen wir transportieren? Dass gerade bei diesen Marken in diesem sehr intuitiven Modell die Einschätzung darüber immer sehr, sehr, sehr authentisch und sehr ähnlich ist, auch unter völlig verschiedenen Stakeholder-Gruppen, sodass wir hier sehr leicht einen akustischen Graphen, ein Sonic Profile entwickeln konnten, mit dem wir dann in einer kuratierten Playlist aus neuer Musik über die Zeit zwischen 1950 und 2021 den Algorithmus haben suchen lassen nach Musiken aus dieser musikalischen Welt, aus dieser musikalisch-politischen Bewegung, die für Freiheit steht, die dann auch noch zu diesem akustischen Profil passen. Und da kommt eben diese kreative Idee, das popkulturelle Wissen über die musikalische Sozialisation, wie hat sich Kultur entwickelt, das kreativ zu entfalten, eben diese Geschichte zu erzählen, mit knallharten Daten zusammen. Und das finde ich immer ein unglaublich interessantes Spannungsfeld. Wir reden davon, ob Algorithmen kreativ sein können. Sie können vorhersagen, sie können klassifizieren, natürlich. Sie können strukturieren, ja, viel schneller, viel besser als wir. Aber ob sie kreativ sein können, ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel. Es gibt natürlich einen Algorithmus, der neue Beatles-Songs schreibt. Das müssen Sie sich mal anschauen, das ist wirklich spannend, oder vielmehr anhören. Der schreibt neue Beatles-Songs und Sie erkennen da natürlich auch die Beatles drin. Aber noch hat das nicht die Kraft eines Beatles-Songs. Aber das Klangbild, das akustische Profil erkennt dieser Algorithmus so gut, dass er selbst Musik nachbilden kann, die diesem akustischen Profil folgt. Im Fall der FAZ klingt das dann so. Das ist im Grunde die akustische Essenz dieser Marke, die wir auf Basis einer algorithmischen Research im Zusammenkommen mit einer kreativen Story entwickelt haben und dann haben komponieren lassen. Und daraus lässt sich ganz viel ableiten. Eine große Musikdatenbank für sehr unterschiedliche Einsatzpunkte. Ich glaube, die FAZ hat mittlerweile mehrere Podcast-Cluster mit ganz vielen verschiedenen Themen, YouTube-Channels, wie gesagt. Und natürlich wird da auch mal andere Musik gebraucht, als jetzt genau dieses Stück Musik. Und dann klingt das zum Beispiel so. Alles innerhalb dieses Profils, innerhalb dieses Rahmens, aber auch immer ein bisschen anders, immer ein bisschen auch abwechslungsreich. So wie sich halt Menschen auch immer mal anders verhalten. Aber man erkennt trotzdem immer, das ist immer noch dieser Mensch. Das ist immer noch dieser Freund. Ein Soundlogo in verschiedensten Varianten. Und wir wissen bei jedem akustischen Asset, egal wo es eingesetzt wird, dass Menschen immer etwas Ähnliches empfinden werden. Und Und wir wissen das sogar bei Feedback-Sounds, wenn ich mit Alexa und einem FAZ-Skill spreche, dann will ich ja nicht mit Amazon sprechen, ich will ja mit der FAZ sprechen, meiner täglichen Begleitung im News-Content. Und dann will ich natürlich auch FAZ-Sounds hören. Etwas in Progress oder etwas wird bestätigt oder etwas ist zu Ende. Und so ist dieses Zusammenspiel aus Kreativität und Daten das, womit wir akustische Identitäten so entwickeln, dass sie wirken, wie sie wirken sollen. Dass sie die Emotionen triggern, die sie sollen. Und möglichst immer eine ähnliche Emotion. Und wir können so viele Geschichten mit Sound erzählen. Wir können uns fragen, wie klingt denn Wasser musikalisch zum Beispiel? Wie klingt es, wenn etwas, oder fangen wir mal so an, wie klingt Musik, die ich vielleicht anfassen kann? Wenn ich einen Kunden habe, der was mit Haptischem zu tun hat, der aber seine Produkte natürlich online nicht haptisch darstellen kann, wenn es um Stofflichkeit, Textilien zum Beispiel geht. Wie kann das klingen? Und da gibt es bestimmte Produktionsarten, die das ganz gut abbilden, dass wenn man diese Musik hört, im Verhältnis zu Musiken, die zum Beispiel sehr breit produziert sind, die sind dann sehr fein ausproduziert, bestimmte Instrumente werden ganz scharf hervorgehoben, die Musik wird weniger komprimiert und plötzlich habe ich so das Gefühl, dass das was Haptisches hat. Das ist ein ganz interessanter Markt, dieser ASMR-Markt, wo sich Menschen auf Spotify zur Beruhigung Waschmaschinengeräusche in einer Playlist anhören, weil sie dabei besser einschlafen können. Warum sollten wir das nicht nutzen, diese Erkenntnisse? Oder wie klingt Wasser? Wie erzeuge ich einen musikalischen, konstanten Fluss, meinetwegen bei einem Hersteller von luxuriösen Badarmaturen? Indem ich immer etwas Wiederholendes habe, aber auch immer, was sich etwas leicht verändert, abgeleitet aus dem weißen Rauschen, was wir nur als Rauschen empfinden, aus dem pinken Rauschen, wo ich das weiße Rauschen habe, etwas verändert sich nur ganz leicht und plötzlich höre ich ein Meer, obwohl es klanglich eigentlich nichts anderes ist. Und all diese Dinge können wir erzählen, all diese Geschichten können wir erzählen und wir können sie sehr gezielt erzählen und Menschen etwas fühlen lassen, wo wir glauben, das passt zu diesem Freund, dieser Marke. Wenn Sie sich mal anschauen wollen, was der Sonic Readiness Index sonst noch so hervorgebracht hat, können Sie sich gerne diesen QR-Code scannen und dann kommen Sie auf die Website dazu. Wenn wir es vielleicht heute nicht mehr schaffen sollten, miteinander zu sprechen, worüber ich und auch mein Kollege Mike Arnus, der hier vorne sitzt, uns aber sehr freuen würden, kommen Sie gerne auf uns zu. Wenn wir das nicht mehr schaffen, dann können Sie auch gerne hier meine Kontaktdaten haben. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir ins Gespräch darüber kommen. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen Abend, der positive, uplifting, engaging ist. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen hilfreich sein.